HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Seht ihr die Flammen dort auf dem Hügel? Spürt ihr die Wärme, die sie euch geben? Die Zeit der Dunkelheit findet ein Ende. Wir begehen gemeinsam die Sonnenwende.
Thüringer! Deutsche!
Es ist für viele Jugendliche normal, mindestens in einer gewissen biografischen Phase rechts zu sein.
Man kann aber sagen, dass insgesamt in Hessen doch 200 bis 300 Jugendliche in solchen Cliquen mitmachen, organisiert sind.
Für unser Deutschland werden wir kämpfen, so wahr Gott helfe.
Konnte man noch vor 10 Jahren anhand der Bomberjacke, Springerstiefel und den kurzen Haaren sofort einen rechten Jugendlichen identifizieren, so hat sich hier das Spektrum sehr, sehr erweitert. Die Stile sind sehr, sehr vielfältig geworden.
3000 Jahre Europa! 1000 Jahre Deutschland! Ich gebe euch nicht her! Und ich weiß, hier geht sie auch nicht her!
Im Moment haben wir eher Abbauprozesse in der Jugendarbeit, in der Jugendhilfe und keine Förderprogramme. Aber das wäre mein Appell an die Politik, sozusagen hier wohlwissend klug zu investieren.
Mitsommernacht, die Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres, das ist heute. Etwas weiter im Norden als Hessen liegt, ist das Ereignis deutlich spektakulärer als hier. Da geht die Sonne in diesen Tagen nämlich nicht unter, sie rast nur auf den Horizont zu, wird zum roten Ball, verformt sich scheinbar und steigt dann wieder auf. Ganz großes Theater. Dieses Ereignis war in den Kulturen des Nordens schon immer Anlass für einen Festtag, aufgeladen mit Sagen und Geschichten und diversen Kulten. Dann kamen die Nazis, die sich gerne mit germanischen Runen schmückten und haben sich auch dieses Festes bemächtigt und es mit braunen Riten befüllt. Das tun ihre Nachfolger, die Neonazis, bis heute. Heute zum Beispiel in Nordhessen, wo sie im Knüllwald ein eigenes Seminarzentrum aufgebaut haben, einen Treffpunkt der rechtsradikalen Szene. Von dort wird die rechte Ideologie verbreitet, dort werden die politischen Pläne der Rechten ausgearbeitet und dort treffen sich die rechten Runenritter heute zu ihrer Sonnenwendfeier. Braune Sonne über Hessen, wo Rechte feiern. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Heute Abend erwarten die Einwohner eines kleinen Dorfes am Knüllköpfchen im Schwalm-Eder-Kreis unliebsamen Besuch. Viele Rechtsradikale wollen dort aus der ganzen Republik zusammenkommen, in ihr Seminarzentrum zur gemeinsamen Sonnenwendfeier. Michael Pschipiller.
Alles ist vorbereitet. Das Holz liegt aufgeschichtet vor Haus Richberg in Schwarzenborn. Sobald es dunkel wird, sollen dort die Flammen emporlodern. Ein Sonnenwendfeuer, wie an so vielen anderen Orten auch. Aber hier in Schwarzenborn ist es keine harmlose Folklore. Es sind Neonazis, die sich versammeln. Aus ihrer Absicht machen sie kein Geheimnis. Das Treffen wurde im Internet offen beworben, auf dem Nazi-Portal Recht und Wahrheit. Polizei und Verfassungsschutz beobachten das Treiben, sind ansonsten aber machtlos, sagt Markus Brettschneider von der Polizei des Schwalm-Eder-Kreises.
Diese Veranstaltungen finden auf einem Privatgelände statt und diese Veranstaltungen haben keine Außenwirkungen. Dann sind uns als Polizei natürlich auch die Hände bedingt gebunden.
Der Rückzug auf Privatgelände, das war schon immer die Strategie der bundesweiten Neonazi-Treffen in Schwarzenborn. Der Veranstaltungsort, Haus Richberg, ist in einschlägigen Kreisen auch bekannt als Reichshof. 3 Jahrzehnte residierte in dem einsam gelegenen ehemaligen Landgasthof der verurteilte Rechtsterrorist Manfred Röder, einst Anwalt von Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess und lange eine der zentralen Figuren der deutschen Neonazi-Szene. Er lud Gesinnungsgenossen regelmäßig zu Heimatabenden und Sonnenwendfeiern ein. Nach Röders Tod 2014 hoffte Schwarzenborn, der braune Spuk sei zu Ende. Es ist nicht so, Bürgermeister Liebermann.
Besorgt bin ich da schon oder Sorge macht mir das schon, weil ich es als kleiner Junge oder als Heranwachsender auch erlebt habe, wenn Aufmärsche oder sonst was da oben stattgefunden haben.
Es werden wieder verstärkt rechtsextreme Treffen auf Röders ehemaligen Reichshof registriert. Möglich macht dies die neue Besitzerin, eine recht schillernde Figur namens Lady Renouf. Das ehemalige Model stammt aus Großbritannien, ist dort eine bekannte Holocaustleugnerin und eine alte Weggefährtin Manfred Röders. Auf Nachfrage bestreitet sie allerdings, Haus Richberg als rechtsextremes Zentrum zu betreiben.
Das ist ein privates Haus, das Ferienhaus meiner Familie. Ich habe lange daran renoviert.
Es war in einem schlechten Zustand, als meine Familie es gekauft hat. Und ich habe so viel Spaß daran, in Hessen zu sein, im Rotkäppchenland.
Das klingt harmlos. Und doch gibt es hier regelmäßige Seminare und Gesprächsforen für Rechtsextremisten mit bis zu 30 Teilnehmern. Organisiert von Meinolf Schönborn, einem Mitbegründer der inzwischen verbotenen Nationalistischen Front. Den Einladungen ist zu entnehmen, dass es dabei zum Beispiel um die SS-Division Nordland geht. Es sind vor allem auswärtige Neonazis, die dazu aus allen Himmelsrichtungen nach Schwarzenborn kommen. Rechtsextremismus-Experte Helge von Horn befürchtet, dass durch die regelmäßigen Veranstaltungen auch die nordhessische Neonazi-Szene gestärkt wird.
Dadurch, dass diese Häufung stattfindet, ist es wahrscheinlich auch für die hiesige Szene interessant, da mal reinzuschnuppern, da mal einen Fuß reinzukriegen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass es auch für die lokale Szene irgendwann wieder Anlaufpunkt wird.
Auch der Schwalm-Eder-Kreis beobachtet das wiedererwachte rechtsextreme Leben in Schwarzenborn mit Unbehagen und will jetzt aktiv werden. Landrat Winfried Becker ist darauf aufmerksam geworden, dass für die Seminare in Haus Richberg Teilnehmerbeiträge erhoben werden. Illegal, wie er sagt.
Natürlich ist das als Wohnhaus etabliert, aber nicht für eine gewerbliche Nutzung. Und insofern nutzen wir alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten aus.
Der gewerbliche Seminarbetrieb, so der Landrat, soll jetzt unterbunden werden. Ob dies ein geeignetes Mittel ist, Rechtsextremisten aus Schwarzenborn fernzuhalten, muss sich erst noch zeigen. Die rituelle Sonnenwendfeier in alter Reichshoftradition hat dies jedenfalls noch nicht verhindert.
Und Seminare wird es wohl auch nicht verhindern, da braucht man ja eine Spendenbüchse aufzustellen. Andreas Speit, Journalist, der sich seit vielen Jahren mit der rechten Szene beschäftigt. Das jüngste Buch zum Thema heißt Bürgerliche Scharfmacher. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Das Seminarzentrum der Rechten im Knüllwald in Nordhessen ist uns jetzt vorgestellt worden. Können Sie uns jetzt helfen, das Ganze mal in die rechte Szene einzusortieren? Meinolf Schönborn, der Name ist gefallen, ehemaliger Stabsunteroffizier der Bundeswehr, der Mann, der zu den Seminaren nach Schwarzenborn einlädt. Was ist das für einer?
Ja, der Mann ist schon seit etlichen Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene tief verankert und er hat schon in den 80er Jahren auch große politische Erfahrungen bei der Nationalistischen Front gewinnen können, wenn man das so positiv formulieren möchte. Die Nationalistische Front ist dann in den 80er Jahren aber verboten worden wegen Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus und wegen aggressiv-kämpferischer Haltung zum Grundgesetz. Und letztlich sind das auch die beiden Eckpfeiler seiner ideologischen Welt und diese hat er bis heute nicht verlassen. Er steht voll in dieser Tradition und das strahlt in der rechtsextremen Szene halt aus, weil er eben als so ein harter Rechter gilt, wird er auch in der Szene wirklich ein bisschen wie eine Kultfigur gehandelt. Und das hat zur Folge, dass eben diese Seminare und Sonnenwendfeiern gerne besucht werden.
Der war auch mal in der NPD, die hat ihn aber ausgeschlossen.
Ja, er war auch mal in der NPD. Er hat eine lange Karriere, wie gesagt, im gesamten militanten rechtsextremen Milieu. Auch im Kontext des nationalsozialistischen Untergrunds ist sein Name öfters gefallen. Nie richtig ausermittelt worden, inwieweit er da eventuell verstrickt sein konnte. Aber er ist eben über die Jahrzehnte eine Figur, die wegen ihrer politischen Überzeugung innerhalb dieses Milieus wirklich einen großen Namen hat und deswegen eben auch so erfolgreich mit seinen verschiedensten Projekten ist. Das sind meistens zwar immer nur kleine Runden, kleinere Veranstaltungen, aber über die Jahre strahlt das eben aus.
Auf seiner Webseite eben schon angesprochen, lädt Schönborn zum Beispiel gerade zum Lesertreffen seiner Zeitschrift Recht und Wahrheit ein, Ende des Monats im Harz dann. Dort sprechen dann auch der Gründer der berühmt-berüchtigten Wehrsportgruppe Hoffmann und ein alter SS-Mann der SS-Division Nordland. Und unter unser Wollen steht auf dieser Website ein bekannter Spruch, Deutschland den Deutschen. Diese Szene rechts von der NPD, was ist deren Wollen eigentlich wirklich?
Sie wollen wirklich ein neues deutsches Reich und Sie haben die Webseite schon angesprochen. Auf dieser Webseite steht dann auch von ihm selbst eben formuliert, nicht klagen, sondern kämpfen. Und das ist ernst gemeint und gerade die Gäste, die er einlädt, malen ja genau diese Punkte aus seines Weltbildes. Einerseits die Glorifizierung des Nationalsozialismus, die Verbrechen, die relativiert werden. Regelmäßig finden ja auch Kontakte statt hin zum Holocaustleugnermilieu, die auch teilweise eingeladen werden, diese Personen, und eben einer der Repräsentanten einer verbotenen Wehr Sportgruppe. Deutlicher kann man sich eigentlich in der Bundesrepublik nicht positionieren jenseits der NPD, wenn man rechts ist.
Wenn Holocaustleugnung und Glorifizierung des Nationalsozialismus, übrigens beides verboten hier in diesem Land, da zum Programm gehören, dann ist das ja offenbar etwas rückwärtsgewandt. Es gibt aber doch auch eine neurechte Szene, die sagt, Hitler war auf dem Holzweg, so geht es nicht, wir müssen weg vom Nationalsozialismus und Antisemitismus. Die sogenannten Identitären zum Beispiel, haben die hiermit nichts zu tun?
Die rechtsextreme Szene in der Bundesrepublik war schon immer sehr heterogen. Manches Mal hatte man nur in den Medien und in der Politik so ein wenig den Eindruck, dass ein Aspekt sehr fokussiert war. Und das ist leider auch eines der großen Probleme bei der Auseinandersetzung mit dem Thema. Es fehlt eine sehr differenzierte Auseinandersetzung. Und gerade bei der identitären Bewegung, wo man anfänglich dachte, das wäre was Neues, weswegen sie auch anfänglich gar nicht so scharf beobachtet worden sind von den Verfassungsschutzstrukturen, heute sagt man ganz klar, sie gehöre zum rechtsextremen Milieu. Wir können ganz genau belegen, dass einzelne Personen der Identität Bewegung aus dem Netzwerk der Freien Kameradschaften beispielsweise kommen oder aus rechtsextrem völkischen Siedlerfamilien kommen. Und wenn man sich das Programm der Identitären anschaut, sieht man eben auch, dass man da sehr genau gucken muss, ob da nicht doch auch antisemitische Einschläge sind.
Würden Sie denn einen Unterschied überhaupt machen zwischen Rassismus, also dem klassischen Rassismus, es gibt bessere und schlechtere Menschen, und Kulturrassismus, es gibt sozusagen europäische Kultur versus Islam und anderen Kulturräumen?
Diese Unterscheidung muss man machen, aber man stellt dann manchmal auch gerade beispielsweise bei der identitären Bewegung fest, dass es dann sprachlich dann nicht eingehalten wird. Da wird dann nämlich auch auf einmal von Blut und Boden gesprochen, und da muss man dieser Gruppe auch sagen, ja, ihr versucht neu rechts zu argumentieren, aber in bestimmten Texten und in bestimmten Reden merkt man irgendwie, alte rechts ihr seid.
Ah, okay, also das heißt, die verstecken sich nur hinter intellektuellem Gerede.
Bei der identitären Bewegung würde ich das so sagen. Sie müssen aber tatsächlich, wie Sie es betont haben, unterscheiden zwischen zwei Argumentationsketten bezogen auf den Rassismus. Die eine ist eben sozial begründet. Die nutzen das Sozialsystem hier nur aus. Diese Linie gibt es auch. Und dann gibt es die biologistisch begründete Linie. Eben die Herkunft ist fundamental entscheidend. Gerade bei der identitären Bewegung fallen aber beide Sachen zusammen.
Andreas Speit, Journalist und Buchautor, das jüngste Buch heißt Bürgerliche Scharfmacher. Recht herzlichen Dank. Braune Sonne über Hessen. Wo Rechte feiern, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Aber eigentlich ist der längste Tag des Jahres die Sommersonnenwende nichts, was man sich von den Nazis wegnehmen lassen sollte. Die Sonne anbeten, dazu muss man kein Rechter sein. Das kann man auch ohne völkische Rituale, mit Gedichten zum Beispiel. Hier kommt eines von Georg Trakl.
Die Sonne. Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel. Schön ist der Wald, das dunkle Tier, der Mensch, Jäger oder Hirt. Rötlich steigt im grünen Weiher der Fisch. Unter dem runden Himmel fährt der Fischer leise im blauen Kahn. Langsam reift die Traube, das Korn. Wenn sich stille der Tag neigt, ist ein Gutes und Böses bereitet. Wenn es Nacht wird, hebt der Wanderer leise die schweren Lider, Sonne aus finsterer Schlucht bricht.
Georg Trakl. Braune Sonne über Hessen, wo Rechte feiern, der Tag in HR2 Kultur. Heute Abend feiern die Rechtsradikalen im hessischen Knüllwald ihre Sonnenwendfeier. Mit dabei werden dort sicher auch einige Reichsbürger sein. Das sind die Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Bekannt geworden spätestens seit einer von ihnen im vergangenen Jahr in Bayern einen Polizisten erschossen hat. Seitdem werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet, der sagt, in Hessen seien es um die 700, wobei die Zahl ständig nach oben korrigiert wird, seit sie bundesweit unter Beobachtung stehen. Aber wer sind die Reichsbürger und wie viele von ihnen gelten als rechtsradikal? Volker Siefert.
Ich hab das jetzt hier gesehen. Einen Ordner füllt der Schriftwechsel mit einem ortsansässigen Reichsbürger. Ich treffe zwei Mitarbeiter einer kleinen Gemeinde am Rande des Vogelsbergs. Sie wollen anonym bleiben und keine Interviews geben. Ich darf einen Blick in die Akte werfen und lesen, was der Reichsbürger vor Ort an die Gemeinde so geschrieben hat.
Ich stelle fest, dass Sie es erwartungsgemäß unterlassen haben, sowohl meinen beiden Schreiben vom 24., ja, die haben wir ja gesehen, zu beantworten, als auch den geforderten Erklärungen bzw. Belege zu entsprechen. Hiermit fordere ich Sie letztmalig auf, den Geldforderungen bis zum 27.10. zu entsprechen.
Für eine Geldforderung der Gemeinde macht der Reichsbürger eine Gegenrechnung auf. Zeitweise im Wochentakt traktiert er die Gemeindemitarbeiter mit entsprechenden Schreiben. Ein typisches Verhalten, meint Katrin Streich. Ich besuche die Kriminalpsychologin in Darmstadt und frage sie, was hinter der Nervensägenstrategie der Reichsbürger steckt.
Auf seinem Ego-Konto ist ein Ziel natürlich, kleine Siege zu erlangen und damit sein Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das heißt, wenn er bemerkt, dass der Behördenmitarbeiter sich ärgert über die Arbeit, die er da jetzt plötzlich bekommt, oder wenn tatsächlich ein Gerichtsverfahren eröffnet wird, oder wenn er kleine Siege erreicht, dadurch, dass sich Fristen einfach verlängern, das ist ein Sieg auf dem Ego-Konto. im Sinne von, da habe ich etwas gegen diesen ja nicht existenten deutschen Staat getan.
Reichsbürger sind demnach Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl. Sie bauen ihr Ego auf, indem sie gegen alles, was von oben kommt, opponieren. Dabei folgen sie der Verschwörungstheorie, wonach die Bundesrepublik Deutschland eine Firma sein soll, die sich in betrügerischer Weise als Staat ausgibt. Sie halten das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 für den einzig legitimen Staat. Solange der nicht wieder auflebt, gründen sie gerne eigene Staaten. Vor dem eigenen Haus oder der Wohnungstür markieren sie dann mit einer gelben Linie ihr Hoheitsgebiet. Und da liegt es nicht fern, dass sich Reichsbürger auch bewaffnen, um ihr Territorium zu verteidigen. Jeder 10. Reichsbürger in Hessen hat legal Waffen. Eine explosive Kombination, meint Oliver Gottwald. Er beschäftigt sich seit langem aus zivilgesellschaftlichem Engagement mit der Reichsbürgerszene. Er hält sie für gefährlich.
Sieht man immer wieder bei den Waffenfunden, dass es sich meistens nicht einfach nur um eine Waffe handelt. Und das sind dann auch nicht einfach nur ein Revolver und ein Jagdgewehr, sondern da sind dann tatsächlich oft, ich sag mal, Kalaschnikow dabei, da sind also Kriegswaffen dabei. Also man sieht ganz klar, die holen Kriegswaffen. Und warum holen die sich die? Weil sie sich im Krieg sehen.
Die Behörden überprüfen seit etlichen Monaten die Zuverlässigkeit von Reichsbürgern mit dem Ziel, ihnen die Erlaubnis für Waffen wieder zu entziehen. Als erstes sollen dabei Reichsbürger mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene überprüft werden. Nicht jeder Reichsbürger wird als rechtsextrem eingestuft. Aus Sicht des hessischen Innenministeriums ist das nur ein kleiner Teil, etwa jeder 10. In Hessen ist die Rede von einer mittleren zweistelligen Zahl.
Helge von Horn, sozialwissenschaftlicher Beobachter der rechten Szene und Mitarbeiter, Berater des Beratungsnetzwerkes Hessen, das wiederum Kommunen beim Umgang mit den Neonazis berät. Guten Tag.
Guten Tag.
Würden Sie die Reichsbürger, von denen wir eben gehört haben, komplett zur rechten Szene rechnen oder folgen Sie der Einschätzung des Verfassungsschutzes, der sagt, dass hier in Hessen nur rund 10% von ihnen Rechte sind?
Nach meiner Einschätzung ist es schon ein etwas größerer Teil als die 10%, aber auch da muss man differenzieren. Es gibt sicherlich ein Teil, der wirklich eindeutig der rechtsextremistischen Szene zuzurechnen ist. Das dürfte ungefähr so die Größenordnung sein. Dann haben wir aber welche, die zumindest Facetten rechtsextremistischer Ideologie vertreten. Also Rassismus, der sehr ausgeprägt ist, einen positiven Bezug zum Nationalsozialismus, den wir in einigen Teilen der Reichsbürgerszene haben. Und da sind wir mittlerweile dann schon bei einem größeren Anteil. Aber es gibt natürlich auch eine große Menge, die ja ideologisch erstmal undifferenziert sind, also nicht der rechtsextremen Ideologie zu sehr verhaftet sind, aber dennoch Sympathien dafür hegen.
Sie haben den Überblick über die rechte Szene in Hessen. Lassen Sie uns daran mal teilhaben. Das am Anfang der Sendung vorgestellte Seminarzentrum im Knüll, das ist der ganz, ganz rechte Rand, das haben wir von Andreas Speit schon gehört. Auf der anderen Seite gibt es die identitäre Bewegung, die zum neuen Rechten gehört. Wie ist das überhaupt strukturiert? Was gibt es da alles?
Also wir haben auf der einen Seite, ich möchte es mal nennen, den klassischen Rechtsextremismus, also der sich in Parteien ausgedrückt hat, wie es die NPD in Hessen auch lange Zeit gewesen ist. Die ist mittlerweile sehr stark marginalisiert, eigentlich nur noch so in Mittelhessen eine wahrnehmbare Stärke im rechtsextremistischen Bereich, aber auch die Kameradschaftsszene ist sehr, sehr stark geschwächt worden. Das waren so die traditionellen Organisationsstrukturen, die wir in den 90er, Anfang der 2000er Jahre hatten. Das verschwand nach und nach und jetzt sind tatsächlich neue Gruppierungen aufgetaucht. Das fing an mit den Pegida-Ablegern, die wir hier in zumindest Frankfurt und Kassel gehabt haben, und ging dann über in Organisationen wie eben die Identitäre Bewegung oder die sich inzwischen sehr stark gebende Reichsbürgerbewegung, die in Hessen auch deutlich zugelegt hat.
Und Andreas Speit hat gesagt, wir haben gemeinhin einen zu undifferenzierten Blick darauf. Sind das alles sichtbar, bei den Reichsbürgern haben wir es ja schon ein bisschen differenziert, sind das alles sichtbar Rechte? Erkennt man die überhaupt noch so einfach wie früher?
Es ist deutlich schwieriger geworden, gerade wenn wir von der sogenannten identitären Bewegung reden. Die sind eben nicht mehr so plump, so offen, fremdenfeindlich, wie es sozusagen die klassischen Rechtsextremisten gewesen sind, sondern die verstecken das gerne unter etwas liberal klingenden Thesen, aber die Inhalte, die sie damit füllen, sind eigentlich genau die gleichen, die es auch früher schon gegeben hat. Also die sind ganz klar nicht mehr biologisch rassistisch, sondern kulturell rassistisch. Mhm. Das klingt alles ein bisschen netter und klingt alles ein bisschen freundlicher, ist nicht mehr ganz so abschreckend, wie es vielleicht so die die alte Ausdrucksform gewesen ist, aber die Inhalte sind eigentlich nicht allzu sehr verändert.
Sie würden da nicht differenzieren zwischen dem biologischen Rassismus, der sagt, es gibt verschiedene Menschen unterschiedlicher Art, die gar nicht miteinander kompatibel sind, und dem kulturellen Rassismus, der sagt, es gibt sozusagen höherwertige und minderwertigere Kulturen?
Also differenzieren muss man von der Argumentation schon. Das Ziel, was beide Organisationen oder was beide Denkmuster verbindet, ist allerdings das gleiche. Es geht um Ausgrenzung, um ganz klare Abtrennung zwischen den verschiedenen Kulturen, um das Verhindern von sogenannter Vermischung. Und da ist man sich einig. Also das Ziel ist identisch, was damit verfolgt wird.
Was ist das Ziel?
Möglichst strikte Abtrennung. Die Nazis früher haben so die Reinhaltung von Volk und Rasse genannt. Das ist auch heute noch ein Ziel, was allerdings deutlich geschickter verpackt wird, netter umschrieben wird. Aber halt die klare Grenze nach außen, alles was fremdartig ist, was fremdartig erscheinen soll, möglichst draußen gehalten werden, um eine vermeintliche Reinheit und Gleichheit in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
Nun haben wir spätestens seit Pegida den Eindruck, das ist eine wachsende Gruppe. Auch die Erfolge der AfD, die ja zumindest in weiten Teilen rechtspopulistisch ist, zeigen das ja. Ist das Ganze eine wachsende Bewegung tatsächlich oder sind das überschaubare Gruppen?
Ich glaube, was sich geändert hat, ist gar nicht so sehr die Anzahl von Menschen mit einer sehr rechten Gesinnung, sondern es ist die Bereitschaft, dafür auch offen einzugestehen. Also das zeigt, glaube ich, gerade die Wahlerfolge der AfD. Man ist viel, viel mehr bereit, Stellung zu nehmen in diesen extrem rechten Bereich, wo man früher vielleicht noch vor zurückgeschreckt ist, um eben nirgendwo anzuecken. Inzwischen ist es gesellschaftlich anerkannt, sowas zu tun. Und das verleiht, glaube ich, viel mehr Leute auch offen zu ihrer Gesinnung zu stehen.
Das heißt, man hört es mehr. Es war schon vorher auch da, nur man hört es deutlicher.
Wir haben ja Umfragen, die schon vor 10, 15 Jahren so das Potenzial der rechtsextremistischen Szene auf 8-15% geschätzt haben. Und da sind wir ungefähr jetzt, wenn man sich so diesen rechten Rand der Gesellschaft anguckt.
Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Müssen wir da was tun? Prävention? Ich meine, Sie arbeiten in der Prävention.
Es ist schon gefährlich, weil auch diese geringen Zahlen natürlich das gesellschaftliche Klima vergiften können. Also wir sehen schon, dass da Diskurse plötzlich in die Mitte der Gesellschaft hineingetragen werden, die eigentlich mit einer freiheitlichen, liberalen Demokratie nicht mehr allzu viel zu tun haben. Und das verschafft sich Gehör gar nicht mal so in der öffentlichen oder in der realen Welt wahrnehmbaren Debatte, aber eben auch in den sozialen Medien, wenn wir mal aufs Internet gehen oder sowas, da herrscht mittlerweile eine Stimmung, die schon in einigen Facetten an Pogromstimmungen grenzt. Mhm. Und da muss man natürlich intervenieren, da muss man gegen vorgehen, weil gerade junge Leute sind natürlich vielleicht etwas unbedarft in dem Bereich, sehr empfänglich dafür, und die Bereitschaft, solche Sachen, wenn sie beispielsweise bei Facebook gepostet sind, zu glauben, ist, glaube ich, sehr stark ausgeprägt, und das ist die eigentliche Gefahr, dass sich sowas auf diesem Wege verbreitet.
Helge von Horn, sozialwissenschaftlicher Beobachter der rechten Szene und Mitarbeiter des Beratungsnetzwerks Hessen. Recht herzlichen Dank. Braune Sonne über Hessen, wo Rechte feiern, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt wieder etwas Sonne, ohne politische Färbung, Robert Gernhardt.
Alles über den Sonnenuntergang vom 3. Juli 2001. Wir da oben, die da unten, kennen nicht die 9 Uhr Sonne. 9? Ich spreche von 9 Uhr abends. Woran hatten Sie gedacht? Sie da unten, wir da oben, rückgelehnt auf unseren Sitzen, golden wärmt die 9 Uhr Sonne uns im Licht, nicht euch im Schatten. Ihr im Schatten, wir hier oben, wo die 9:15 Uhr Sonne nicht mehr wärmend, noch vergoldend, herrlich allen Horizont frisst. Sie am Sinken, wir am Recken, bis die Sonne 9:20 Uhr uns zurücklässt, wo ihr längst seid, ihr im Schatten, wir im Schatten.
Heute ist Sommersonnenwende, vielerorts mit den zugehörigen Feuern und Feiern. Nicht alle davon sind von Rechten organisiert, bei weitem nicht alle, Gott sei Dank. Manche sind einfach harmlose Sommervergnügen, Anlass fürs gesellige Beisammensein. Manche sind aber auch ganz anders aufgeladen, mit einem guten Schuss Esoterik und oder Religion, mit dem, was seine Anhänger selbst Neuheidentum nennen. Thorsten Schweinhardt über Sonnenwendkult ohne Nazis.
Oh Sommer, Sonne, wie stark du bist, dein strahlender Wer zur Sommersonnenwende ausgelassen um ein Feuer tanzt, ist kein guter Christ. So wetterte schon der Missionar Eligius im 7. Jahrhundert. Und auch heute tanzen am längsten Tag des Jahres an vielen Orten in Deutschland noch die Heiden. Im Neuheidentum treffen trommelnde Schamanen auf moderne Hexen, radikale Feministenzirkel auf Naturschützer im Druidenkostüm. Eines haben aber alle Neuheiden gemeinsam. Sie versuchen, vorchristliche Traditionen wiederzubeleben. Was die Menschen glaubten, bevor sich die christliche Kirche durchsetzte, wirkt für sie authentischer und weniger verfälscht. Die bekannteste neuheidnische Strömung ist wohl die Wicca-Religion. Wiccas verstehen sich als moderne Hexen. Die Sommersonnenwende ist ein hoher Feiertag in der Hexenreligion, die sich in den 50er Jahren in Großbritannien entwickelt hat. Die in kleinen Gruppen, sogenannten Coven, organisierten Wiccas feiern die Mittsommernacht oft unter freiem Himmel. Fire transform me, bring me to my passion. Auf Hügeln oder Waldlichtungen werden Sonnenwendfeuer entfacht oder brennende Sonnenräder einen Abhang hinuntergerollt. Dinge und Angewohnheiten, von denen man sich lösen will, werden symbolisch ins Feuer geworfen. Ein Sprung über das Feuer soll Glück bringen, wenn er gelingt. Es ist ein weltzugewandtes Fest, eine Feier des Lichtes, das heute über die Dunkelheit triumphiert. Außerdem wird die Hochzeit von Gott und Göttin gefeiert, die in der Wicca-Religion als gleichberechtigte Partner nebeneinander stehen. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. Schon in prähistorischer Zeit markierte die Sonnenwende für viele Menschen einen Höhe- und Wendepunkt im Jahreskreis. Die lebensspendende Kraft von Mutter Sonne war jetzt am stärksten ausgeprägt. Viele Heilkräuter sollen dann am wirksamsten sein, besonders wenn man sie um den Johannistag am 24. Juni erntet. Trotzdem verband sich die Sonnenwende auch immer mit Vergänglichkeit. Denn ab jetzt werden die Tage wieder kürzer, unmerklich langsam, aber unaufhaltsam. Und ob den Bauern eine gute Ernte sicher ist, steht zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht fest. Oft genug kommt es Ende Juni nochmal zu Starkregen und Hagel. Das ist die sogenannte Johannisflut. Nicht zuletzt wegen des meist angenehmen Wetters wurde die Sommersonnenwende auch oft als Termin für regelmäßige politische Versammlungen gewählt. So fand dann zum Beispiel im alten Island das Alting statt, wo alle freien Männer der Insel zu erscheinen hatten. Eine weitere neuheidnische Strömung, das sogenannte Asatru, knüpft bewusst an die altgermanischen Traditionen an, jedoch in der Regel ohne einen Bezug zum Nationalsozialismus. Im Gegenteil, wer Natursymbolik und rechtes Gedankengut vermengt, steht im Widerspruch zu der Toleranzkultur dieses bunten, heidnischen Flickenteppichs. Die größte Sonnenwendfeier Europas findet übrigens rund um Stonehenge in Großbritannien statt. Ein heidnisches Großereignis, das die Rechtsextremen noch nicht gekapert haben.
Professor Wolfgang Kaschuber, Kulturwissenschaftler und Volkskundler, Direktor des Instituts für empirische Migrations- und Integrationsforschung der HU zu Berlin. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Die Sommersonnenwende, wir haben es eben schon gehört, in Stonehenge. Das ist eine jungsteinzeitliche Anlage in England. Die wurde vor 4500 Jahren so erbaut, wie sie heute da immer noch steht. Aber die zugehörigen Rituale können doch nicht 4500 Jahre überdauert haben, oder?
Kaum. Wir reden zwar immer von Traditionen und tun so, als wären die Dinge völlig unverändert. Aber im Grunde genommen haben wir gerade bei solchen Festen, Ritualen und vielen anderen Dingen eher synthetische Produkte. Das heißt, es gibt sehr wohl Traditionen, es gibt sehr wohl auch Kontinuitäten, aber es gibt auch ganz viele Lücken. Und man muss auch sagen, auch die Wissenschaft spielt eine durchaus erfinderische Rolle, wenn es um Traditionen geht, weil irgendjemand schreibt es dann auf und irgendjemand ahmt es dann nach. Und die Sonnenfeier ist natürlich eine ganz zentrale Tradition in fast allen Kulturen, weil sie eben natürlich wichtig war für die bäuerliche Kultur und weil sie auch Mittelpunkt vieler religiöser Vorstellungen ist.
Es gab ja mehrere Bewegungen der Rückbesinnung auf die alten Rituale. Die Brüder Grimm, vor allem der Jakob, haben geforscht darüber. Die haben das gemacht, was sie eben gesagt haben. Die haben sich erzählen lassen, was da noch von übrig war oder was sie glaubten, was davon übrig war, was von den Kelten und den Wikingern und den Germanen bis heute überkommen sein könnte. Was war eigentlich für die so interessant daran?
Naja, es war natürlich eine Umbruchszeit im 19. Jahrhundert und vor allem das Bürgertum versuchte festzuhalten, was die Wurzeln sind. Und das sind dann die Vorstellungen eben einer kulturellen Tradition, unter Umständen auch einer nationalen Tradition. Also da spielt das Ethnische, das Deutschsein schon eine Rolle. Und es ging um Dokumentieren und Bewahren. Und das Bewahren haben die damaligen Grimms und andere zum Teil sehr wörtlich genommen. Sie haben eben den Bauern eben wieder auf die Sprünge geholfen. Und zweitens, man darf nicht vergessen, im 19. Jahrhundert beginnt eben auch die Folklore für den Tourismus. Die Wandervereine werden gegründet. Und da spielen eben solche Vorstellungen auch eine Rolle, wenn man dann eben die städtischen bürgerlichen Wanderer zum Hexenstein führen kann. Mhm. Dann hat man schon ein kleines touristisches Programm. Also da ist die Stiftung von Tradition wahrscheinlich mindestens genauso wichtig wie die Bewahrung von Tradition.
Also da wurden ein paar Reste zusammengekehrt und dann wurden sie neu zu etwas Neuem geformt. Also eine touristische Wiederbelebung vergangener Bräuche.
Ja, und zwar immer in neuen Kontext. Nicht? Das konnte der Tourismus sein, eben durchaus eben ein ökonomischer Kontext in manchen deutschen Wanderregionen, im Harz oder im Bayerischen Wald eben im 19. Jahrhundert. Oder eben später im Deutschen Reich konnte es ein politischer Kontext sein, in der dann eben das Germanische hervorgekehrt wird. Nicht? Also so eine Tradition quasi als ethnische Tradition, als urdeutsch, als typisch deutsch. Und das machen ja dann die Nazis in ganz großem Stil. Also die Sonnenwendfeiern sind ja im Nationalsozialismus zum Teil dann an Feiertagen. Und diese Ritualisierung von Kultur, diese Festschreibung von Kultur, diese Überladung und Ideologisierung von Kultur ist ganz typisch für den.
Aber Sie haben ja eben die Wandervogelbewegung schon erwähnt, die war ja alles andere als nationalsozialistisch zunächst.
Ja, natürlich. Da mischt sich natürlich auch vieles sozusagen wieder an den Anlässen und Formen, auch wenn die Ideen unterschiedlich sind. Die Lebensreformbewegung und die Wandervogelbewegung entdecken die Natur neu. Da spielt natürlich eben auch die Vorstellung von Sonne und Körperkultur eine zentrale Rolle. Aber sie bleibt und wird natürlich auch anfällig. Wir wissen dann ja, dass 20 Jahre später eben Teile der bündischen Wanderjugendbewegung eben zu den Nationalsozialisten gegangen sind.
Was ist denn eigentlich das Faszinierende an diesen vermeintlich alten Ritualen? Sie haben die Körperlichkeit eben schon angesprochen. Gehört das dazu?
Das gehört unbedingt dazu. Also dieses Erleben von Masse, die Analogie ist nicht ganz erlaubt, die ich jetzt ziehe, aber dennoch, wer in einer Fankurve bei BVB Dortmund oder irgendwo steht, spürt das ja auch. Ja, dieses Wachsen im Grunde genommen in der Menge der anderen Gleichgestimmten. Also es geht um die Stimmung auch ganz stark dabei. Die Emotionalität, die Erfahrung eben von Stärke. Und das ist eben auch das, was die Neonazis heute eben versuchen und benutzen, dass sie solche Feiern und solche Rituale eben als Stärkung des Gruppengeistes, als ein spezifisches Wir, als ein authentisches Wir eben inszenieren und eben einfach darauf verweisen, dies seien uralte, sozusagen völkische Traditionen. Und so wird eben dieses Germanentum, dieser Germanenmythos, den die Grimms noch ein wenig anders entdeckt hatten oder beschrieben haben, wird heute eben dazu benutzt, um eben ethnische Differenz zu zeigen, eben also eine Tradition zu pflegen, die die anderen bewusst ausschließt.
Professor Wolfgang Kaschuber, Kulturwissenschaftler und Volkskundler aus der Humboldt-Universität zu Berlin. Recht herzlichen Dank. Braune Sonne über Hessen, wo Rechte feiern, der Tag in HR2 Kultur. Kleine lyrische Atempause erneut, dieses Mal mit Ingeborg Bachmann.
Die große Fracht. Die große Fracht des Sommers ist verladen. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Die große Fracht des Sommers ist verladen. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, und auf die Lippen der Galionsfiguren tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken. Doch offenen Augs wirst du im Licht ertrinken, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.
Braune Sonne über Hessen, wo Rechte feiern. Der Tag in HR2 Kultur. Am Telefon jetzt Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Ultrarechte, die selbst die NPD nicht haben will, betreiben ein Seminarzentrum in einem kleinen Dorf in nordhessischen Knüll. Und das Dorf und der Schwalm-Eder-Kreis möchten die gerne wieder loswerden. Damit haben wir die Sendung aufgemacht. Und die denken sich dann so bürokratische Hürden aus, wie das Seminarzentrum sei ein nicht zugelassener Gewerbebetrieb. Das ist jetzt eher nicht das scharfe Schwert des Gesetzes. Kann man rechtsradikale Seminarzentren und andere Umtriebe nicht einfach verbieten?
Ja, so ganz einfach ist das nicht. Man braucht Gründe, um Verbote auszusprechen, und man trifft auf Grundrechte derer, die solche Veranstaltungen machen. Das ist nicht ganz so einfach. Die Rechtsprechung ist da teilweise sehr restriktiv, und da kennzeichnet es die Praxis der Behörden, dass sie versuchen, auf andere Argumente auszuweichen, während die eigentlichen Gründe meist nicht offengelegt werden. Da wird dann der Brandschutz vorgeschoben oder irgendein anderes Argument, um die Veranstaltung zu verhindern, während eigentlich jedem klar ist, dass es in der Sache um den Inhalt der Veranstaltung geht.
Das ist aber einem Normalbürger, der jetzt nicht Jura studiert hat, nicht immer ganz leicht verständlich, dass wir sozusagen Menschen, die unseren Staat ablehnen, die unsere Werte ablehnen, die unseren Staat überwinden, abschaffen wollen, dass wir die nicht stoppen.
Ja, das verweist im Grunde auf ein Grundproblem, das liberale Ordnungen einfach haben, wie sie mit denen umgehen, die sie bekämpfen oder abschaffen wollen. Und da lassen sich von der theoretischen Ausgangslage her zwei Antworten denken, die beide aber ihre Probleme haben. Die eine ist die Antwort im Grunde der Toleranz. Die geht zurück etwa auf einen berühmten Rechts- und Staatstheoretiker Hans Kelsen, selbst jüdischer Herkunft und vor den Nazis nach Amerika emigriert. Der hat mal gesagt, die Demokratie ist die politische Ordnung, die den politischen Willen jedermanns gleich einschätzt. Und jede Anschauung, jede politische Anschauung muss deshalb ein gleiches Recht auf Entfaltung bekommen. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist die Militante, die Radikale, die sagt, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit oder keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Man geht dann gegen jede feindliche Demokratie, feindliche Orientierung vor und versucht sie schon im Ansatz zu unterbinden. Und die meisten politischen Ordnungen richten sich da so in einer gewissen Mittellage ein. Sie lassen auch radikale Kräfte gewähren und schreiten immer erst dann ein, wenn es für sie selbst gefährlich wird. Das ist etwa auch die Strategie, die hinter der jüngsten Parteiverbotsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht.
Die ja eben nicht die NPD nicht verboten
hat. Nicht verboten hat, weil sie im Grunde noch keinen Grad von Gefährlichkeit erreicht, so das Bundesverfassungsgericht, der das Verbot rechtfertigen kann.
Aber andererseits ist es bei uns verboten, den Holocaust zu leugnen, also in anderen Ländern nicht. Und es ist bei uns verboten, bestimmte Symbole des Nationalsozialismus zu zeigen. Warum ist das denn dann verboten?
Ja, das zeigt im Grunde, dass wir zu solchen Phänomenen keine klare Haltung haben. Also wir geben uns schon auch nach außen gern liberal und tolerant und dulden solche Bestrebungen, aber wir versuchen doch auf eine diskrete Weise dafür zu sorgen, dass sie praktisch nicht relevant werden. Das Verbot der Holocaust-Leugnung oder das Verbot der Verherrlichung des Nationalsozialismus etwa gehört in diesen Zusammenhang, aber auch etwa die nachrichtendienstliche Beobachtung oder Infiltration der rechtsextremen Szene etwa durch die Bundesämter oder die Landesämter für Verfassungsschutz. Also auch das sind ja Mechanismen der Bekämpfung, die aber eher auf eine sehr diskrete Weise funktionieren.
Und in der Rechtsprechung, ist es da denn klar? Gibt es da irgendwie eine Linie, die Sie erkennen können und uns sagen können?
Nein, auch da haben wir gewisse Schwankungen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Serie von Entscheidungen Anfang der 2000er Jahre sogar mal gesagt, die Verfassung selbst stellt es den Bürgern frei, ihre grundlegenden Wertungen gegebenenfalls auch abzulehnen, solange sie nur die Rechtsgüter anderer Bürger nicht gefährden. Das ist in der Tat eine Haltung.
Also nochmal, das Bundesverfassungsgericht sagt, du darfst selbst die grundlegenden Werte der Verfassung ablehnen.
Grundgesetz hat es gesagt, er zwingt im Grunde die Werte Loyalität nicht. Im Gegenteil, stellt es den Bürgern frei, auch grundlegende Werte der Verfassung abzulehnen, solange sie nur Rechtsgüter anderer nicht gefährden. Das ist ein Satz, der da erstmal so steht. Das ist
salomonisch.
Es ist aber im Grunde auch ein problematischer Satz, denn tatsächlich versuchen wir im Grunde auch auf verschiedene Weise darauf hinzuwirken, dass sich die entsprechenden Gesinnungen nicht ausbreiten. Das fängt mit der Erziehung in der Schule an, die eben auch eine Werteerziehung sein soll oder Vermittlung bestimmter Wertüberzeugungen. Das setzt sich fort etwa in einem Einbürgerungsrecht, bei dem wir Leuten, die zu uns kommen wollen, für die Einbürgerung ein Bekenntnis zur Verfassung abverlangen. Das alles lässt sich mit diesem Satz nicht so ohne weiteres in Einklang bringen.
Also wir haben deshalb auch am Ende die NPD zu akzeptieren und die AfD, wenn sie noch ein bisschen rechter wird, auch.
Ja, das Problem ist auf der anderen Seite, also was bedeutet es im Grunde für eine demokratische Ordnung, wenn sie jede Bestrebung, so wenig Aussichten auf Erfolg sie auch hat, immer schon im Ansatz verbietet? Wenn Sie sich einfach mal anschauen, welche Parteien bei einer normalen Bundestagswahl kandidieren, nicht nur Rechte, sondern auch Linke, KPD, ML, KBW, da sind ganz viele bei, die eigentlich verfassungsfeindliche Zielsetzungen verfolgen. Trotzdem lässt man die gewähren, weil man eigentlich weiß, dass die keine Chance haben, ihre Ziele je zu erreichen. Und das funktioniert ja über die Breite gesehen eigentlich auch ganz gut. Das Problem ist nur, dass irgendwann der Punkt erreicht sein könnte, wo es für ein Einschreiten vielleicht zu spät ist. Nämlich dann, wenn sich die betreffenden Strömungen tatsächlich mal ausgebreitet haben und in der Gesellschaft wirklich Fuß gefasst haben.
Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Recht herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch.
Und an dieser Stelle machen wir jetzt auch direkt weiter. Vor kurzem ist der Aufstieg der AfD bei den letzten Wahlen mit dem der NSDAP in der Weimarer Republik verglichen worden. In der FAZ war das. Auch die NSDAP war zuerst eine kleine Splitterpartei und verzeichnete dann spektakuläre Wahlerfolge, bis sie zur Machtergreifung ausholte. Irgendwie scheint die Geschichte sich nicht nur für FAZ-Redakteure wiederholen zu können, sondern auch in den Träumen mancher AfD-Politiker. Vorgestern wurde die interne Kommunikation der AfD-Fraktion aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt via WhatsApp öffentlich. Da schreibt einer, Zitat, ohne die Medien zu kriegen, keine Macht. Wir müssen die Medien unterwandern, sonst wird es ganz schwer. Und die Antwort, mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten. Die Machtübernahme. Wenn sie sich unter sich wählen, dann reden die Damen und Herren von der AfD Klartext, zumindest in Sachsen-Anhalt. Und wie ist das mit der AfD in Hessen? Dunja Sadaki.
Die AfD ist nicht im Visier des hessischen Verfassungsschutzes, das vorweg. Das hat Chef Robert Schäfer bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts im September vergangenen Jahres klargemacht.
Die AfD ist kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, deshalb können wir dazu überhaupt gar keine Stellungnahme abgeben. Wir kennen eine Person, die nach eigenem Bekunden identitär war oder ist und auch Bezüge zur AfD hat.
Identitär, also zugehörig zu einer als rechtsextrem angesehenen Bewegung. Die AfD wird auch jetzt 2017 nicht beobachtet. Das hat der hessische Verfassungsschutz auch heute nochmal auf Anfrage bestätigt. Die Kritik, ob innerhalb der AfD rechtsextreme Strömungen existieren, die Partei sie pflegt oder zumindest duldet, reißt währenddessen nicht ab. Anfang 2017. Der thüringische AfD-Chef Björn Höcke hält in Dresden eine Rede auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Mit seiner Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen sorgte Höcke für Empörung. Später sagte er, er sei missverstanden worden. Und die Reaktion der AfD in Hessen? Ein Streit entbrannte, ob man den ehemaligen hessischen Lehrer Höcke aus der Partei ausschließen sollte. AfD-Kreistagsabgeordnete an der Bergstraße distanzierten sich in einem offenen Brief von Höcke. Einzelne AfD-Mitglieder in Hessen bezeichneten die Vorwürfe an Höcke als Fake News oder sagten, Höcke sei von Medien missverstanden worden. Auch die hessische AfD sieht sich Personalvorwürfen ausgesetzt. Es gibt Fälle in Hessen, die zumindest den Verdacht nähren, dass die AfD rechtsextremes Gedankengut in ihren Reihen duldet. Zum Beispiel der Fall von Gottfried Klaasen. Auf seiner Facebook-Seite postete und teilte der ehemalige nordhessische AfD-Politiker rechtsextreme und antisemitische Beiträge. Unter anderem rief er zu einer Demonstration von Holocaustleugnern auf, zum Jahrestag der alliierten Bombardierung Dresdens. Dem Zentralrat der Juden warf er vor, die politische Kontrolle über Deutschland zu haben. Erst nach öffentlichem Druck trat Klaasen als Abgeordneter aus dem Kasseler Kreistag zurück und schließlich aus der AfD aus. Freiwillig. Diese Fälle seien Ausnahmen in Hessen, beurteilt Benno Hafenegger. Hafenegger ist Erziehungswissenschaftler an der Uni Marburg. Zurzeit sitzt er an einer Studienauswertung über die AfD. Seine ersten Erkenntnisse?
In der Hessen-AfD würde ich sagen, nach den jetzigen Beobachtungen haben wir es mit einem breiten Feld von nationalkonservativ und Rechtspopulismus zu tun. Wir haben sehr wenige Akteure und sehr wenige Erkenntnisse, dass wir es eindeutig mit rechtsextremen Akteuren und Fraktionen zu tun hätten.
In anderen Bundesländern sei dies anders. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Dort gäbe es eindeutig rechtsextreme AfD-Politiker, so Hafenegger. Die hessische Junge Alternative bewertet der Professor dagegen anders. Einigen Mitgliedern wird schon länger Verbindungen zu extrem rechten Burschenschaften oder der fremdenfeindlichen identitären Bewegung vorgeworfen. Die Junge Alternative Hessen trete deutlich aggressiver auf als ihre hessische Mutterpartei, so Hafenegger.
Die Junge Alternative ist in ihrer ganzen Aggressivität und auch ihrem Vokabular der rechtsextremen Szene näher und ist auch mit ihr verbunden. Das kann man im Einzelfall nachweisen und hat eben auch einen ganz aggressiven Habitus innerhalb der AfD selbst und versucht, die AfD sozusagen in diese Richtung voranzutreiben.
Laut Hafenegger zeigten die vorläufigen Erkenntnisse seiner Untersuchungen deutlich, die AfD ist gespalten. Rechtsextreme Kräfte versuchten die AfD bundesweit weiter nach rechts zu zerren. Ausgang noch ungewiss.
Dunja Sadaki über die AfD in Hessen. Professor Andreas Zick, Sozialpsychologe an der Universität Bielefeld und dort Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Guten Tag.
Tag, hallo.
Herr Professor Zick, es gibt einen rechten Rand der Gesellschaft, der selbst der NPD zu radikal ist, weshalb Sie den Mann, von dem wir es hier am Anfang der Sendung hatten und der in Nordhessen ein Seminarzentrum betreibt, wo heute Abend Sonnenwendfeier ist, aus der Partei mal ausgeschlossen hat. Es gibt aber nach Ihren Untersuchungen und auch einigen anderen auch eine rechtsgesinnte Mitte der Gesellschaft. Soll heißen, die rechte Gesinnung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder wie definieren Sie Mitte in diesem Fall?
Ja, also Mitte definieren wir einmal über die Befragten selbst. Wir führen ja große repräsentative Umfragen durch. Wir fragen die Befragten selbst, wo sie sich politisch verorten, in der Mitte, rechts oder links. Wir können die Mitte objektiv bestimmen, nach bestimmten Einkommenskriterien, Sozialindikatoren.
Also Mittelschicht, dann wäre das genau.
Genau, das wäre dann ökonomisch definiert. Tatsächlich, das geht oft miteinander einher. Wir sehen in den Umfragen, die Menschen neigen dazu. Ungefähr 60% in den Befragungen sagen, meine Meinung entspricht der politischen Mitte. Und wir müssen ja auch sehen, dass auch rechtspopulistische Parteien tun das. Sie sagen ja nichts anderes, als dass sie eigentlich die Meinungen in der Mitte vertreten. Und da sehen wir doch hohe Verbreitung von rechtspopulistischen Ideen und Überzeugungen. Wir haben sogar einen Anteil an Befragten, die sagen, naja, ich würde eine bestimmte Partei nicht wählen wie die AfD, die NPD oder andere Parteien, aber mit den Überzeugungen stimme ich überein.
Worum geht es, wenn Sie von rechtem Gedankengut oder rechter Gesinnung sprechen? Was ist gemeint? Rassismus, Kulturrassismus, Ablehnung von Fremden, was ist gemeint?
Wir haben auf der einen Seite die rechtsextremen Einstellungen, die haben zwei Dimensionen. Das eine ist eine starke Ideologie von Ungleichwertigkeit, Rassismus, auch die Vorstellung eines hierarchischen Führerstaates und auf der anderen Seite dann bestimmte Gewaltbereitschaften und Gewaltbilligung. Da ist der Rechtsextremismus definiert, den kann man einfacher definieren. Verharmlosung von Nationalsozialismus, Sozialdarwinismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Befürwortung von Diktatur und Chauvinismus, das sind so die Dimensionen. Der ist geringer verbreitet beim Rechtspopulismus. Haben wir das mal neu vermessen, neu bestimmt. Und der hat nach unseren Analysen 5 wesentliche Dimensionen. Eine haben Sie genannt. Menschenfeindliche Vorurteile sind das Scharnier. Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit ist das Scharnier auch dann zum Extremismus, wie auch zur Mitte. Dazu gehört eine Anti-EU-Haltung, Nationalismus dazu. Dazu gehört ein massives Demokratiemisstrauen. Das heißt, die etablierten Parteien lösen die Probleme nicht, Demokratie führt zu faulen Kompromissen. Dazu gehört auch ein Law-and-Order-Autoritarismus, das heißt Strafe, hartes Durchsetzen von Recht, Abschottung, Einbruch, Diebstahl durch Geflüchtete und so weiter. Und die 5. Dimension ist Äußerung von Hass und Wut auf die Einwanderung, auf die Eliten.
Und jetzt machen Sie diese Studien schon länger, seit 2014, wenn ich recht entsinne. Und Sie machen Veränderungen fest. Sie stellen fest, es verändert sich, es sickert mehr von diesem rechten Gedankengut in die Gesellschaft ein. Das wird immer breiter. Ist das so?
Ja, interessant ist, wir müssen ja nicht immer erwarten, dass etwas besonders ansteigt. Wir hatten 2014 Verbreitung von rechtspopulistischen Überzeugungen, die eindeutig, wo Befragte aus der Mitte der Gesellschaft eindeutig zustimmen, bei jeder 5. Person, also bei 20%. Das ist 2 Jahre später nach der sogenannten Flüchtlingskrise nur um 1% gestiegen auf 21%. Aber es ist jede 5. Person, die mit solchen Einstellungen übereinstimmt. Und wir müssen sehen in den Studien, dass sich die Meinung polarisiert haben. Das heißt, Menschen, die vormals so teils zugestimmt haben zu rechtspopulistischen Äußerungen, tun dies sehr viel deutlicher. Wir haben eine Zunahme, eine Polarisation und Radikalisierung, insbesondere von Gewaltbereitschaft und Billigung unter Menschen, die mit AfD-Überzeugung sympathisieren. Das heißt, das, was wir jetzt beobachten in der Partei, zeigt sich auch in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, die muslimfeindlichen Einstellungen, rassistische Einstellungen, auch nationaler Chauvinismus sind in dieser Gruppe angestiegen. Das hat sich polarisiert. Mhm. Das sehen wir sehr deutlich. Und was wir auch sehen, ist etwas, es gibt neben dem Rechtspopulismus auch sowas wie neurechte Einstellungen. Wir haben ja neurechte Bewegung, identitäre Bewegung. Mhm. Wir haben im Umfeld von Pegida so neue intellektuelle Formen rechtspopulistischer Gedanken, die sich nicht mehr an Parteien festmachen. Und die finden noch viel mehr Zuspruch. 28% teilen solche neurechten Einstellungen. Das heißt, sie sind eigentlich für eine starke nationale Identität, Vorrechte der Etablierten und sehen sich auch deutlich dazu motiviert, mehr Widerstand gegen aktuelle Politik zu äußern. Da stimmen 29% zu einer Stichprobe, die nicht extremistisch ist.
Ihr Kollege Harald Welzer, ebenfalls Sozialpsychologe wie Sie, spricht von einem Anteil auch von, wie Sie eben auch, von bis zu 20% von Rassisten in einer Gesellschaft. Ich mache das jetzt mal ganz pauschal und sagt, man soll die einfach in Ruhe mit ihren Vorurteilen leben lassen. Die wollen ihre Vorurteile behalten und wollen sie nicht weggenommen bekommen. Und man solle lieber Politik für die anderen 80% machen. Nach dem, was Sie eben gesagt haben, kann man dem aber nicht so folgen und da einfach zuschauen.
Nein, das Problem ist, Einstellungen sind nicht einfach nur Einstellungen, bereiten Handlungen vor. Wir sind ja vor die Tatsache gestellt in unserer Gesellschaft, dass wir in 2015, 2016 einen massiv signifikanten Anstieg haben von Übergriffen. Wir wissen nicht alles über die sogenannten vorurteilsbasierten Hasstaten. Sie sind massiv angestiegen. Die sind einstellungsbasiert. Solche Überzeugungen bilden Gruppen und Milieus. Wir haben rechtsterroristische Zellen. Und was wir auch gesehen haben vor 10 Jahren schon ist, dort, wo rechtsextreme Milieus in eine Zivilgesellschaft sich verankern können und die Zivilgesellschaft sich damit arrangiert, steigt eigentlich das Empfinden, das ist eigentlich eine normale Meinung, die die vertreten. Wir haben das beobachtet in Regionen, wo eben dann Parteien, damals die NPD, über 5% kam. Da bildete sich unter denen, die nicht die NPD gewählt haben, die Meinung, naja, das ist ja eigentlich auch eine normale demokratische Partei. Und da sehen wir eben diese Normalisierungsprozesse, die muss man im Blick haben. Und wir brauchen auch einen Präventionsgedanken, denn wir sehen bei den neurechten Einstellungen, die docken doch sehr breit an in Bevölkerung. Wir sehen auch, dass zum Teil etablierte Parteien mit rechtspopulistischen Ideen durchaus sympathisieren. Das gehört mit dazu. Also man muss im Grunde genommen beides machen. Man muss Zivilgesellschaft stärken, da hat Welzer recht. Aber man sollte auch nicht so tun, als wenn das alles harmlos wäre. Deutschland ist ein Land in Europa, was mit die allermeisten Anschläge auf Geflüchteten und Asylunterkünfte hat, selbst zu einem Zeitpunkt, wo die Zahlen zurückgehen.
Professor Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Recht herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war der Tag, braune Sonne über Hessen, wo Rechte feiern. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie uns nachhören wollen, dann wie immer unter hr2kultur.de. Morgen an dieser Stelle für Sie, Uwe Berndt.